Geheimnis und Elend der Predigt, ein Klärungsversuch. Klärungsversuch macht sich immer gut. Das ist ein Versuch, also ich versuche hier was. Ich habe drei Teile: vom Geheimnis der Predigt, vom Elend der Predigt und dann Predigt im Gericht. Gibt es einen Weg heraus? Noch eine Vorbemerkung, ich habe das völlig übersehen, dass das Grundthema Erwählung war. Also ich bitte Sie jetzt nochmal um Vergebung. Euer Student, euer Kommilitone Frederik hat mir schon vergeben. Okay. Also, vom Geheimnis der Predigt. Ich könnte auch sagen, vom Wunder der Predigt, von ihrer Schönheit, von ihrem Wesen, von ihrer Bedeutung. Ein Bibelwort, das zur Erwählung passt, habe ich natürlich auch. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Aber dann geht es ja weiter. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Also jetzt geht es gewissermaßen darum, Erwählung wozu. Wir sind bestimmt, Frucht zu bringen. Und die Frucht, um die es hier geht, kann losgelöst von Christus, dem Weinstock, gar nicht entstehen. Also Erfolge oder sowas sind da nicht gemeint. Entsteht die Frucht, dann hat sie Bestand. Und zwar in einer Welt, in der nichts Bestand hat. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht, sagt Jesus. Bestand bis in die Ewigkeit hat allein sein Wort. Und Wunder über Wunder, auch die Predigt seines Wortes, hat Bestand. Auch die Predigt seines Wortes hat Bestand bis in die Ewigkeit. Was Sie sich vorgenommen haben, Prediger des Evangeliums zu sein oder Lehrer und Lehrerin, ja, eigentlich muss man sagen, was Größeres gibt es gar nicht. Ja? Was Größeres, das kann man ja nur so ganz still für sich hören und in sich hineinnehmen. Etwas Sinnvolleres können Sie mit Ihrem Leben überhaupt nicht anfangen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber wenn Sie sich dem Worte Gottes verpflichten und das verkündigen, das hat was mit der Ewigkeit zu tun. Sie wissen ja, wir können nichts mitnehmen. Nichts, kein Gut, kein Nichts. Aber Menschen können wir mitnehmen, die durch das Wort, das er uns in den Mund gelegt hat, gerettet werden. Also, Wunder über Wunder, auch die Predigt seines Wortes hat Bestand. Bullinger, der Schweizer Reformator, sagt, Predicatio verbi Dei est verbum Dei. Die Predigt des Wortes Gottes ist Wort Gottes. Nach diesem Satz ist die Predigt des Evangeliums das Kostbarste, was der Kirche anvertraut ist. Für den Protestantismus ist die lautere Predigt das maßgebende Kennzeichen. Trillhart sagt, die Reformation hat von Anbeginn an die Predigt in den Mittelpunkt der Kirche gerückt. Von Anfang an die Predigt in den Mittelpunkt der Kirche. Ich bin mir eigentlich dessen bewusst, bevor ich eine Predigt beginne, ich mache mir immer so zwischendurch mal so kleine Anmerkungen zur Praxis, bevor ich eine Predigt beginne, lese ich den Psalm 145. Der stimmt mich ein auf das, worum es jetzt geht. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Das soll dabei herauskommen. Jetzt, wenn ich diese Predigt beginne, das ist mein Ziel, das ist mein Verlangen. Diese Predigt soll dich erheben, dich erheben. In Celle, wo ich da auch theologisch und akademisch studiert habe, da wurden wir gelehrt, problemorientiert zu predigen. Ist ja auch was Schönes. Aber das hilft keinem. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Ein bisschen hilft es auch, aber es ist nicht das Eigentliche. Also durch die Predigt wird der Höchste verherrlicht. Predigend wird die Gemeinde ins Leben gerufen. Sie ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. Ecclesia est creatura verbi. Predigen überhaupt nochmal ist das Sinnvollste unter der Sonne. Durch die Kundmachung des Evangeliums in der Welt wird auch die Vollendung herbeigepredigt. Predigen ist also eine ausgesprochen politische Angelegenheit. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt die Vollendung. Matthäus 24. Welch eine politische Bedeutung. Dem Evangelium ist eine unausdenkbare Dynamik zugeschrieben. Paulus im Römerbrief, es ist eine Kraft, die rettet alle, die daran glauben. Das muss man sich mal vorstellen. Rettet alle, die daran glauben. Kann man eigentlich nur still werden, gar nicht mehr weiterreden. Was es schenkt, übersteigt also alle Rettungen aus Nöten, die vor dem Grabe liegen. Für Paulus und seine Traditionsquellen meint Soteria Rettung im Endgericht, das ist gemeint. Die Erlösung selbst aber ist bereits gegenwärtige Wirklichkeiten mitten in der Welt. Und wie es zur Rettung des Menschen kommt, ist schnell ausgemacht. Paulus sagt, Gott gefiel es, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Gott gefiel es, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Torheit der Predigt. Das heißt nicht, dass wir das mit der Vorbereitung nicht so ernst nehmen sollten. Das klappt sowieso. Nein, das klappt nicht. Ja. Um diesen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, steht in der Confessio Augustana. Das heißt, wird durch die Predigt Glauben erlangt, dann ist die Predigt heilsnotwendig. Predigt ist heilsnotwendig. Und als Heilsgeschehen ist sie ein eschatologisches Ereignis. Ich muss dazu mal was vorlesen, was der Rudolf Bohn schreibt. Das ist übrigens hier meine Doktorarbeit. Wer die als Theologe nicht hat, mit dem rede ich auch nicht mehr. Also, der Rudolf Bohn. Wenn die Predigt als Gottes Wort Ereignis ist, dann muss sich also unsere Predigt, passt jetzt eigentlich nicht in diesen ersten Teil, aber weil das gerade da so war. Wenn die Predigt als Gottes Wort Ereignis ist, dann muss sich also unsere Predigt vor dem hellenistisch-griechischen Wortbegriff hüten, wie vor der Pest. Sie darf sich nicht mit allgemeinen Wahrheiten befassen, wo Erwägungen angestellt werden, wo die Predigt sich in die Höhen eines weltanschaulich-philosophischen Vortrags aufschwingt. Da schreitet der Pestengel durch die Kirchen und tötet die Gemeinde. Das ist der Gräuel der Verwüstung im Heiligtum der Predigt. Das griechische Denken die Kanzel weithin beherrscht, wenn überhaupt gedacht wird. Für Paulus ist allein der Gekreuzigte und Auferstandene zu verkündigen. Von ihm geht alle Predigt aus und zu ihm geht alle Predigt hin. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Gott hat die Sprache geschaffen, damit sie seine Herrlichkeit ausspricht und ausruft. Die Christuspredigt ist das Ereignis, das den Himmel auf die Erde bringt. Durch sie gelangen Menschen zum ewigen Heil. Von Anfang an haben die Reformatoren die Bedeutung der Predigt erkannt. Und dazu hatten sie ja auch durch Worte der Schrift allen Grund. Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 2, 1. Thessalonicher Brief. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Solch ein Selbstbewusstsein dürfen wir haben. Luther gelangt zur Gewissheit, Evangelii predigen ist nichts anders, denn Christum zu uns kommen oder uns zu ihm bringen.
Oder ihr wisset, dass der größte Gottesdienst ist die Predigt und nicht allein der größte Gottesdienst, sondern auch unser Bestes, das wir haben können in allen Fällen. Ohne Predigt des Evangeliums gäbe es kein Heil, keinen Glauben, keine Kirche, keine Hoffnung für die Welt. Niebergall betont, dass die gesamte Theologie Luthers in der Predigt, in der Begründung und in dem Vorgang der Predigt kulminiert. Die ganze Theologie Gottes. Da ging es eigentlich darum. Und allerhöchste Wertschätzung findet die Predigt auch durch Karl Barth. Nach ihm soll Theologie als Wissenschaft der Kirche in sämtlichen Disziplinen, nochmal, nach ihm soll Theologie, die ganze Theologie, die Sie jetzt gerade studieren, als Wissenschaft der Kirche in ihren sämtlichen Disziplinen nichts anderes sein als Predigtvorbereitung. Was hier jetzt gerade passiert, ist Predigtvorbereitung. Nach Karl Barth. Puh. Der Predigt ist eine Bedeutung zu erkennen, die alles übertrifft und auch alles andere Handeln der Kirche in den Schatten stellt. Vielleicht ahnen Sie ein wenig, worauf Sie sich eingelassen haben, als Sie sich entschieden haben, Theologie zu studieren. Wissen Sie, ich schätze das soziale Denken und Handeln meiner Kirche durchaus, das allersozialste Handeln aber ist die Predigt des seelenrettenden Evangeliums. Das ist nun wirklich soziales Handeln. So ist die Heilsgeschichte im Weitersagen des Evangeliums durch alle Zeitalter hindurchgegangen und weitergegangen. Rosenstock Hussi sagt, Mission und Bekehrung, das ständige Weitergeben des Lebens der ersten Christen an neue Menschen. Dieser Vorgang macht eigentlich das Wunder des Christentums aus. Es ist Reproduktion ohne Erblichkeit. Und so muss es auch unter uns weitergehen. Vielen in unseren Städten und Dörfern ist das rettende Evangelium schlicht und ergreifend nicht mehr bekannt. Was bedeutet das für unsere Gemeindepredigt eigentlich? Viele tun so, auch so unsere Kirchenfürsten, ich will ja nicht über Leute schlecht reden, die nicht da sind, aber die tun immer so im Fernsehen, als wüssten die Leute, was Glauben ist. Wir haben jetzt einen neuen Ratsvorsitzenden, der heißt Heinrich, wie heißt er? Bedford Strom, der wurde da im Bayerischen Rundfunk im Fernsehen da interviewt. Dann ist dreimal das Wort Evangelium gefallen. Und beide taten so, als wüsste ganz Deutschland, was das ist. Ich weiß auch nicht, dass die das nicht merken. Man kann doch in 2, 3, 4 Sätzen das einmal sagen. Der Eugen Drewermann, der kann das. Der sagt 3, 4 Sätze und die gehen so unter die Haut und auf einmal weiß man, wer Christus eigentlich ist. Kommt da gar nicht vor. Also vielleicht bin ich da auch zu beschränkt oder was. Also ich kann das nicht begreifen. Die Fernsehkanzel zu haben und sie überhaupt nicht zu nutzen, mal zu sagen, was das denn ist. Wer weiß das denn heute noch? Denn die kirchlichen Insider werden ja immer weniger. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um irgendetwas anderes kann es in seiner Nachfolge substanziell doch nicht gehen, oder? Paulus weiß von dem, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was für ein Gott! Was für ein Gott! Dass alle Menschen gerettet werden. Luther übersetzt, dass allen Menschen geholfen wird. Mann, und das hat sich so eingebürgert. Es wird dauernd so zitiert, dabei steht da das Wort gerettet werden. Ja, ihm gebührt alle Ehre und alles Lob. Wissen Sie, was Gottes Lob ist? Das ist ja nicht vornehmlich das Singen christlicher Lieder, sondern sich und die Gemeinde in diese große Bewegung der Rettung hineinstellen. Das ist Gottes Lob. Das ist Gottes Lob. Ich bin ab und zu auch so in Gemeinden, wo der Lobpreis so gepflegt wird. Und den sage ich dann schon mal. Eine Gemeinde, die so einen großen Wert auf Lobpreis legt,
muss ich mindestens einmal im Jahr fragen, ob nicht das Wort des Amos ihnen auch gilt. Da war ja auch ein Lobpreis. Boah, Mann, nochmal. Nicht? Und alle waren so richtig so, ja, bewegt innerlich. Und dann wurde angekündigt, ein Wort des Herrn, Amos hat ein Wort des Herrn. Und stellt er sich dahin, die schwitzen schon so richtig vor lauter Lobpreis. Und dann sagt er, so spricht der Herr, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht hören. Das muss man sich mal vorstellen. Kein Wunder, dass nachher der Priester kommt und sagt, hör mal zu, nicht noch einmal, geh, hau ab, iss dein Brot in einem anderen Land, nicht bei uns. Du störst unsere Kreise. Ich bin der Meinung, wer großen Wert darauf legt, der muss sich einmal fragen. Jede Gemeinde, die viel Lobpreis macht, die muss das mal fragen, die muss da einmal durch, muss sich dem stellen. Damals ging es um die Armen, um die man sich nicht kümmerte. In diesem Land sind besonders die Armen, die von Jesus nichts mehr wissen. Die von Jesus nichts mehr wissen. Auf die Gemeinde bezogen konkretisiert sich Gottes Lob darin, dass sie mit all ihren Gliedern auf das eine Ziel zugeht, sendungsorientierte Gemeinde zu sein. Um es mit Spörtchen zu sagen, dem großen Baptistenprediger. Wir haben mindestens eine Baptistin unter uns. Das gibt dem Ganzen hier ein Stückchen Glanz. Wo sitzt sie? Um mit Spörtchen es zu sagen, der sagt, Gott, das ist ein toller Satz eigentlich, Gottes Ehre ist unser Ziel. Das steht in Ratschläge für Prediger. Also er sagt das euch. Gottes Ehre ist unser Ziel. Und jetzt kommt's. Wir suchen sie, indem wir uns bemühen, die Heiligen zu erbauen, um die Sünder zu erretten. Das ist Theologie. Die Heiligen zu erbauen, um die Sünder zu retten. Nicht die Heiligen zu erbauen, Punkt, nix da. Damit sie fähig werden, die Menschen zu erretten. Also müsste ein Pfarrer nicht nur ein Prediger sein, der müsste sowas wie ein Trainer sein. Ja? Die Leute das trainieren, dass sie das auch können. Dass sie das auch können. Die Rettungsbotschaft weitersagen. Und Gott gefiel es durch die Torheit der Predigt, sagten wir vorhin, selig zu machen, die daran glauben. Eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben. Das ist die Dynamik des Evangeliums. Das war mein erster Teil von der Schönheit der Predigt. Jetzt das Elend der Predigt. Ihr Lieben, nach alledem tun die Klagen über die Predigt einfach weh. Tun einfach weh. Ich zitiere Helmut Thielicke schon vor vielen Jahren, 1965, in seinem Buch Leiden an der Kirche. Wer die Ziele vor Augen hat, die sich einmal die Reformation gesetzt hatte, kann nur mit Grauen beobachten, was in der Kirche Luthers und Calvins aus dem geworden ist, was ihre Väter als den Quellgrund christlichen Glaubens und Lebens verstanden aus der Predigt. Nur noch mit Grauen beobachten. Ist es besser geworden seit damals? Ich habe nicht den Eindruck. Rudolf Bohren. Wir haben in Heidelberg, der hat ja so einen Predigtverein gegründet, da konnte man früher, auch jetzt noch, mal eine Predigt hinschicken. Die wurde dann von diesem Verein beurteilt. Ich habe da auch mal eine hingeschickt und so. Ich bin dann später mit Bohren recht gut bekannt geworden und so. Er hat mich zweimal eingeladen nach Grindelwald, da haben wir dann jeweils eine Woche verbracht. Und dann hat er mir auch erlaubt, ihm ab und zu mal eine Predigt von mir zu schicken. Und dann schrieb er so am Rand, was er dazu noch so sagen würde. An einen Kommentar zu einer Predigt erinnere ich mich besonders. Da stand nur ein Satz. Klaus, bin ich jetzt, ne? Klaus, du hast noch nicht genug gestaunt. Nicht so, jetzt achte mal darauf und schau dir mal Vers 4 an, nix da. Klaus, du hast noch nicht genug gestaunt. Das ist Vollmacht. Der hat mich so, also ich bin so in entflammt durch diesen Einsatz. Und dann fing auch das Staunen an. Ja? Also ich wünsche jedem von euch so einen Rudolf Bohren, nicht? Der da kurz mal sowas macht. Also, wir haben in Heidelberg jahrelang uns mit der Predigtanalyse beschäftigt, haben versucht, den Prediger beim Wort zu nehmen, nicht so sehr darauf zu hören, was er sagen will, sondern was er wirklich sagt. Und jetzt kommt's. Das Ergebnis der Lektüre unzähliger Predigten, Doppelpunkt, das Evangelium wird in der heutigen evangelischen Predigt in der Regel verschwiegen. Man möchte es sagen, bringt es aber nicht zur Welt. Und da stellt sich die Frage, was das für ein Gebilde sei, eine Kirche ohne Evangelium. Die lautere Predigt des Evangeliums, haben die Reformatoren gesagt, sei das Kennzeichen der Kirche. Die mussten ja damals damit klarkommen. Die waren ja nicht mehr in der katholischen Kirche und die mussten damit klarkommen. Die haben immer gesagt, ihr seid keine Kirche. Und dann haben sie überlegt, was macht denn eine Kirche zur Kirche? Und dann haben sie gesagt, die reine Predigt des Evangeliums, die lautere Predigt des Evangeliums. Und jetzt sagt ein Theologe, das Ergebnis der Lektüre unzähliger Predigten, das Evangelium, wird in der heutigen evangelischen Predigt in der Regel verschwiegen. Dann ist Kirche nicht mehr Kirche. Das ist so hochdramatisch. Manfred Iosutis, habe ich auch noch so ein Zitat, ein schreckliches Zitat eigentlich. Man kann nur unglücklich darüber sein, wie wenig evangelisch, wie wenig klar richtend und eindeutig tröstend in dieser Kirche geredet wird. In seinem Buch Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart. Die christologische Krise bestätigend weist er nach, dass die Verkündigung der Rechtfertigungsbotschaft kaum noch gelingt. Der hat 940 evangelische Predigten analysiert und hat sie daraufhin abgeklopft, wie hier Evangelium und Gesetz, Gesetz und Evangelium gepredigt wird, ob das noch gelingt. Also, er sagt, also wie wenig klar richtend, man kann nur unglücklich sein, wie wenig klar richtend und eindeutig tröstend, also richtend und eindeutig tröstend in dieser Kirche gepredigt wird. Also die Verkündigung der Rechtfertigungsbotschaft gelingt kaum noch. Und er sieht den Verrat an der christlichen Botschaft in allen theologischen Lagern, auch bei den Baptisten. So ernst, dass er seine Schrift mit den Worten beschließt, dass der Kirche des Evangeliums das Evangelium doch erhalten bleiben müsse. Jetzt wieder ein Zitat. Damit die verlorenen Menschen auch in unserer Zeit in der Kirche nicht betrogen, sondern gerettet werden. Und damit die bedrohten Prediger sich mit ihrer Arbeit nicht den ewigen Tod verdienen. Damit sind wir gemeint. Damit sind wir gemeint. Damit bin ich gemeint. Und du auch. Das Evangelium muss doch erhalten bleiben, damit die verlorenen Menschen auch in unserer Zeit in der Kirche nicht betrogen, sondern gerettet werden. Und damit die bedrohten Prediger sich mit ihrer Arbeit nicht den ewigen Tod verdienen. Was sind das für Worte? Ist für Barth Theologie als Wissenschaft der Kirche nichts anderes als Predigtvorbereitung, dann klingt das ja gut und unterstreicht die Wichtigkeit der Verkündigung. Aber hier liegt das Problem. Barths Gedanken vermitteln den Eindruck, als sei die Predigt das auf langem Wege endlich erreichte Ziel. Sei das das Ziel. Aber ich denke, Predigt ist nicht das Ziel, sie hat ein Ziel. Jeremia 23, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt.
Feuer wärmt und Feuer verbrennt. Es verbrennt alles, was brennbar ist. Und Hammer ist Werkzeug, ein Mittel, eingesetzt, um etwas auszurichten. Das bloße Schwingen des Hammers ist nichts Nütze, wo er ins Leere geht, das Ziel nicht trifft, den Felsen nicht zerschmeißt. Ihr Lieben, wenn wir nicht wärmen und Falsches verbrennen wollen, wenn wir keine Felsen zerschmeißen wollen, dann lasst uns aufhören zu predigen. Die an den Christusleib ergehende Predigt ist zielgerichtet. Ist zielgerichtet. Wieder eine Anmerkung zur Praxis. Ich denke, darum ist die Gemeinde von Gottesdienst zu fragen, was die letzte Predigt denn eigentlich in der letzten Woche, in der vergangenen Woche bewirkt hat. Haben wir mitbekommen? Der Gottesdienst beginnt. Eine Woche vorher haben wir auch schon gepredigt. Ich beginne dann immer, ich bin jetzt nicht mehr im Predigtdienst, aber wenn ich mal so 3 Wochen hintereinander habe, das wissen wir bei uns schon ganz genau. Seitdem ich das tue, hören die ganz anders hin. Schreiben sogar mit, damit sie im nächsten Gottesdienst was zu sagen wissen. Sie achten auch in der Woche, was das vielleicht für sie bedeutet hat. Also, ich frage die Leute, ihr Lieben, wie ist es denn euch in der vergangenen Woche mit der vergangenen Predigt ergangen? Was wisst ihr noch darüber? Jetzt wissen sie es. Das erste Mal, als ich das erste Mal gemacht habe, so, alle geschaut, die hatten 500 Jahre im Gottesdienst kein Wort sagen dürfen. Ja? Und jetzt kommt Klößchen Eickhoff und bittet sie, was zu sagen. Das war erstmal irritierend. Tun Sie das mal. Machen Sie das mal. Nicht nur mal, immer. Dass Sie genau wissen, wenn Sie gepredigt haben, Sie wollen hinterher wissen nach einer Woche, was gewesen ist und wie es Ihnen ergangen ist. Ja? Darüber nachher noch mehr in meiner kleinen Workshop hier. Das setzt natürlich voraus, dass der Prediger oder die Predigerin mit der Predigt etwas gewollt hat. Dass er was gewollt hat. Aber, das sage ich jetzt einmal, die Predigt kann nicht jeden Sonntag wieder was Neues wollen. Also über unsere Predigtkultur müssen wir wirklich mal gründlich nachdenken. Was wir da mit der Gemeinde machen, jeden Sonntag ein anderer Text, jeden Sonntag ein anderes Thema. Und wenn die Gemeinde jetzt noch das Pech hat, dass sie ein guter, eindringlicher Prediger oder Prediger sind, puh, da geht ihr aber einen Stock, ne? Jedes Mal was Neues, in großer Eindringlichkeit reingeschmettert in die Seele der Menschen. Hält doch keiner aus. Hält doch keiner aus. Was treiben wir da eigentlich? Was treiben wir da eigentlich? Also, ich wollte nur sagen, durch Rückfragen wird der Gemeinde Gelegenheit gegeben zu antworten. Das tut nicht nur der Atmosphäre im Gottesdienst gut, sondern die Gemeinde wird aus der Konsumentenhaltung herausgeführt. So ein richtiger, schöner Schritt heraus aus dieser Versorgungskirche zur Beteiligungsgemeinde. So war das ja in den Anfängen der Christen. Wir haben ja da nicht sehr viele über die Gottesdienste, aber in 1. Korinther 14, Vers 26, da wird uns berichtet, wie es in den Versammlungen war. Und da merkt man, da konnten viele etwas dazu beitragen. Also die waren, das muss eine rege Sache gewesen sein. Bei uns sitzen sie da, entschuldigt, ich komme aus Arbeiterkreisen, da sitzen die Leute wie so ein paar Kartoffelsäcke. Sitzen da, Sonntag für Sonntag. Und manche gehen mit einer großen Treue zum Gottesdienst und verblöden unter der Kanzel. Die suchen den Römerbrief im Alten Testament nach 20 Jahren Gottesdienstbesuch. Alles erlebt. Nichts konstruiert. Und der Pastor merkt das gar nicht. Merkt das gar nicht. Seltsam. Die Frage, was die Predigt bewirkt, wohin sie die Gemeinde führt, wird zur Frage nach ihrer Berechtigung. Lohnt sich eigentlich noch der Aufwand? Nein, so predigte ein Pastor Halver. Er hat gesagt, ich will nicht mehr predigen, ich höre auf damit. Der Aufwand lohnt sich nicht, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Bereits im 19. Jahrhundert waren Klagen über die Unwirksamkeit der Predigt allgemein verbreitet. Warum hat unsere Predigt nicht mehr Erfolg, fragte schon Warneck im Jahre 1880. Also es ist ein Problem, das wir nun so über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg mitschleppen. Fetzer, der Theologieprofessor und Tübinger Stadtpfarrer, schreibt, dass die vielhundertjährige Geschichte der evangelischen Predigt mit einem heillosen Bankrott zu Ende gehe. Oh, meine Zeit. Im Großen und Ganzen kommt die Predigt nicht nur nicht an, ihre Wirkung ist verheerend. Das betonte Ebeling, ich zitiere, es gehört eine ziemliche Portion guten Willens dazu, angesichts des durchschnittlichen Predigtgeschehens nicht gelangweilt oder zornig, sarkastisch oder tief traurig zu werden. Bei der durchschnittlichen Predigt, wen meint er damit? Uns hier. Da werde ein großer Aufwand für die Verkündigung getrieben und dann sagt er, aber ist es nicht von Ausnahmen abgesehen die institutionell gesicherte Belanglosigkeit? Die Predigt ist oft nicht nur wirkungslos, sie ist kontraproduktiv. Sie bewirkt das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollte. Fragen Sie die Leute, die ein bisschen Kontakt haben mit der Kirche noch, wie sie ist. Oder die sie irgendwo erkennen, wenn sie immer das Wort langweilig hören. Langweilig. Wir haben die größte Botschaft aller Zeiten. Und die Leute sagen langweilig, dass uns das so wenig bewegt. Dass uns das so wenig bewegt. Das ist schon ein Ding. Wie wird wohl unsere Predigt, wie wird wohl meine Predigt im Gericht dastehen? Bohren sagt, unsere vorwiegend gelähmten Gemeinden sind die Quittungen auf unsere Predigten. Unsere Predigtkultur betrübt den Geist, sie verletzt die Ewigkeit. Die Predigtkultur in unseren Landen bedarf einer von der Schrift hergeleiteten Erneuerung. Wie aber sieht das aus? Auf welches Ziel hin verkündigen wir? Was soll die Predigt bewirken? Die einzige Gemeinschaft der Welt, die aus eigener Gedanken- und Glaubenserfahrung von der Rechtfertigung des Gottlosen weiß, ist die Gemeinde der Christen. Wie soll der Gottlose aber von der Gnade hören und Glauben empfangen, wenn die Gemeinde ihm gegenüber verstummt? Angesichts der Verunsicherung über unsere Verkündigung brauchen wir Klarheit darüber, was Gemeinde ist. Die Gemeinde ist eine Gesandtschaft. Im Hingehen zu den Menschen jenseits der Kirchenmauern, da weht der Heilige Geist. Da weht der Heilige Geist. In der Kirche weht er nicht. Bin ich felsenfest davon überzeugt. In einer Kirche, wo das Evangelium nicht oder langweilig gepredigt wird, da weht der Heilige Geist nicht. Wage ich mal so zu sagen. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Tja, und dann frage ich die Leute manchmal so. Das ist ja oft so, gerade in frommen Kreisen, nicht? Eine Bibelstunde, langweilig, also zum Erbrechen, aber beginnt mit dem Gebet, lieber Jesus, und du bist jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns, und wir danken dich dafür und so, und dann geht's weiter, ja, und dann ist es so langweilig, und du sitzt da und denkst, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Dann habe ich schon mal so Gemeindekreise gefragt, was heißt denn eigentlich in seinem Namen zusammen sein? Was heißt denn sein Name? Ja, Jesus. Ja, was heißt Jesus? Wenn hier ein Dackel wäre und Sie sagen Jesus, für den ist das ein Geräusch. Wir müssen auch fragen, was das heißt, seinem Inhalt nach heißt. Ja, die meisten wissen das schon gar nicht. Dann sage ich Ihnen, Jesus heißt Gott rettet. Und das ist bei Matthäus ja so wunderschön, das steht ja im Matthäus-Evangelium. Matthäus ist der Einzige, der da von diesem Engel sagt, der kommt, der bemüht sich also die ganze Ewigkeit, geht zum Josef und sagt, Maria kriegt ein Kind und der muss Jesus heißen. Der soll nicht Henrik heißen oder Klaus heißen, nein, der muss unbedingt Jesus heißen. denn er ist gekommen, sein Volk zu retten aus ihren Sünden. Und wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, das heißt, sein Name heißt Gott rettet, dann bedeutet das, wo zwei oder drei im Namen der Gottesrettung zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und zwei oder drei ist ja ein Terminus technicus für Zeugenschaft. So billig haben wir das nicht mit der Gegenwart des Herrn. Ja, aber Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage, ja. Wir schauen mal genau hin, wo das steht, im Kontext des Missionsbefehls. So billig haben wir nicht die Gegenwart des Herrn. Ja, wie will die Gemeinde das also erfahren, wenn sie unter sich bleibt? Also im Hingehen zu den Menschen jenseits der Kirchenmauern, da weht der Geist, habe ich gesagt. Wie aber will die Gemeinde den Geist erfahren, wenn sie unter sich bleibt? Was wäre von einer Fußballmannschaft zu halten, die sich Reden über ihren Sport anhört und dann nicht spielt? Ich habe mal so ein bisschen Kontakt gehabt so mit den großen, den Fußballgrößen. Also Felix Magath sagt euch ja nichts, aber mir sagte er halt was. Also mit dem bin ich ein ganzes Jahr, 14 Tage waren das, auf einer christlichen Sportlerkonferenz in den Vereinigten Staaten gewesen. Toll war das. Ja, also, und beim Training, da wird nicht nur so Sport getrieben, da werden auch Vorträge gehalten, wie das jetzt zu geschehen hat und so weiter. Was wäre von einer Fußballmannschaft zu halten, die sich Reden über ihren Sport anhört, aber dann nicht spielt? Die ist doch nur noch dem Namen nach eine Fußballmannschaft. Ich zitiere Bastian Schweinsteiger. Wir müssen das, was wir können, auf den Platz bringen, sagte er kürzlich. Wir müssen das, was wir können, auf den Platz bringen. Das heißt doch, was wir gelernt haben, was wir nun wissen und können, wollen wir unbedingt verwirklichen, in Tore verwandeln. In Tore verwandeln. Und wenn ein Tor fällt, dann ist die Freude groß. Wisst ihr übrigens, wann im Himmelreich die Freude groß ist? Bitte? Wenn ein Sünder umkehrt, ist das nicht so? Also dazu sind wir gesetzt. Tore für das Himmelreich. Tore für das Himmelreich. Dass die Engel was zu jubeln haben, verstehst du? Und dass Menschen ewig gerettet werden. Also, wir Christen versammeln uns zu Predigten, Bibelstunden, Hauskreisen. Belehrung am laufenden Band. Der Unterschied zu Fußballern sticht ins Auge. Sie versuchen, das Gelernte alsbald ins nächste Spiel umzusetzen, im nächsten Spiel umzusetzen. Uns Christen wird unablässig Theorie verabreicht. Findet dann auch das Umsetzen statt? Was geschieht eigentlich nach dem Amen? Müssen wir auch mal fragen. Was geschieht mit dieser Predigt nach dem Amen? Der Sendung weichen viele Gemeinden aus, auch viele Hauskreise. Da hängt an der Tür ein Schild, bitte nicht stören. Ein Ringen um die Herzen derer, denen es schwerfällt, an Gott zu glauben, ist selten. Wir bleiben so gern unter uns. Ruft eine Gemeinde jedoch nach dem Heiligen Geist ernsthaft und wird dadurch von Jesu Erbarmen erfüllt, dann wird sie sich zu einer verbindlichen Gemeinschaft zusammenschließen. Ich würde sagen, auch wieder ein Wort zur Praxis. Fangen Sie mit wenigen Leuten einfach an, von denen Sie wissen, dass Sie es genauso sehen wie Sie. Sammeln Sie wenige Leute erstmal um sich. Jesus hat auch nicht mit 12 Leuten angefangen. Man weiß gar nicht, welche eine zeitliche Distanz dazwischen war, bis er die 12 zusammen hatte. Ja? Fangen Sie immer klein an. Aber in diesem kleinen Punkt, das können ja 2 sein, da ist er schon mitten unter Ihnen, wenn das im Namen der Gottesrettung geschieht, da auf einmal entsteht ein Feuer. Ich durfte damals in Uelzen eine große Gemeindearbeit haben, da schrecklich groß, und ich habe mich sehr um die Konfirmanden gekümmert. Wir haben mit 3 Leuten begonnen, eine Jugendarbeit. Mit 3 Leuten begonnen, waren viele Konfirmanden, waren andere Zeiten, gebe ich alles zu, aber nachher, als ich ging, hatten wir eine sehr große Jugendarbeit. Und nach 15 Jahren, als ich schon 15 Jahre weg war, gab es die immer noch. Ja? Also das hat sich sofort gepflanzt. Und das fing ganz klein an. Mir geht es also um den kleinen Anfang. Also ruft eine Gemeinde nach dem Heiligen Geist und wird dadurch von Jesu Erbarmen erfüllt, dann wird sie sich zu einer verbindlichen Gemeinschaft zusammenschließen, klein, aber brennend. Sie soll sowas wie, sie soll sich verstehen wie eine Missionsstation und wie eine Missionsmannschaft. Darum ginge es. Ja, anstatt Gott zu verherrlichen und die Gemeinde zu lehren, wer sie ist. Die Gemeinde, das sind ja keine Schafe. Übrigens, das mache ich auch immer öfter, wenn ich in der Gemeinde bin. Ja, hier ist euer Pastor. Das ist ja Pastor, wisst ihr das? Pastor heißt Hirte, sage ich dann. Aha, das heißt Hirte. Ja, Pastor heißt Hirte. Das ist der Pastor, das ist der Hirte. Und ihr seid alle Blöken Schafe. Alle Blöken Schafe. Nein, sage ich. Ihr seid Hirten. Ihr seid Hirten. Und haltet euch für Schafe. Da stimmt doch was nicht. Ha? Bitte sehen Sie Ihre Gemeindeglieder immer als Hirten an. Vielleicht völlig nie wirklich also als Hirten ausgebildet. Aber sehen Sie in ihnen Hirten. Was soll sonst das Reden vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen? Die fühlen sich alle wie Schafe. Furchtbar. Schafe sind wir alle, auch der Pastor im Blick auf den Auferstandenen, den gekreuzigten Auferstandenen. Er ist der gute Hirte, da sind wir alle Schafe. Selbst der Herr Professor. Alle. Stimmt, Herr Professor? Stimmt, ne? So ist das. So ist das. Alle Gemeindeglieder. Ja, also anstatt Gott zu verherrlichen und die Gemeinde zu lehren, wer sie ist, Hirten, Gemeinschaft der Heiligen, Versammlung von Königen und Priestern, Salz der Erde, Gesandtschaft zur Ausbreitung der Herrschaft Gottes und zur Rettung von Menschen, die Gemeinde für ihren Auftrag und geistlichen Kampf zuzurüsten und zu befähigen, das Evangelium zu verbreiten. Statt das zu tun, werden sie religiös unterhalten oder versorgt. Religiös unterhalten oder versorgt. Ich war in Dresden, in einer recht großen Gemeinde. War eine freikirchliche Gemeinde. Und da sollte ich zu Pastoren reden, freikirchliche und landeskirchliche. Und das war eine ganz schöne Zahl da von Pastoren. Und dann habe ich gesagt, dass es eigentlich darum geht, dass wir die Gemeinde nach Epheser 4 zuzurüsten haben zum Dienst. Habe dann noch ein bisschen was gesagt, eigentlich müssten wir Trainer sein und sie zurüsten zum Dienst. Und dann meldet sich einer ganz laut und kräftig und sagt, die Gemeinde zurüsten zum Dienst. Und dann sagte er, unsere ganze Kraft geht in die Pflege der Gemeinde. Zurüsten zum Dienst, aber gar keine Zeit. Unsere ganze Kraft geht in die Pflege der Gemeinde. Ja. Und manchmal, da habe ich was gesagt, das ich vorher so gar nicht so klar gesehen habe. Dann habe ich gesagt, Sie geben gerade so einen Beitrag über Ihre Ekklesiologie. Gemeinde muss gepflegt werden. Kinder müssen gepflegt werden. Gemeinde als Kindergarten. Das war sein Gemeindebild. Ja, gnädige Frau. Kranke müssen gepflegt werden. Kranke Gemeinde als Krankenhaus. Ja, Alte müssen gepflegt werden. Gemeinde als Altersheim. Nur die ganze Kraft in die Pflege der Gemeinde. Tja, und irgendwann sterben sie uns dann aus, ne? Haben wir nichts mehr zu pflegen. Weil wir versäumen, die Hirten auszubilden. So viel Zeit muss sein. Mir hat einer gesagt, ja, und wenn einer 6 oder 7 Gemeinden da irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern hat, dann würde ich sagen, so viel Zeit muss sein, dass er mit einem anfängt. Mit einem fängt er an. Und dem fällt ein anderer ein. So viel Zeit muss sein, sich hinein zu investieren in einzelne Personen. So viel Zeit muss sein. Unser Herr hat es uns vorgemacht und es gibt keine Situation, in der das nicht möglich wäre. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Die Gemeinde war nicht als Predigtpublikum gedacht, das sich durch ein gemeindeinternes Selbstgespräch, das wir Predigt nennen, religiös entertainen lässt. Das Gespräch der Gemeinde mit sich selbst befasst sich mit allerlei Themen zwischen Himmel und Erde, selten jedoch mit der Rettung der Menschen und der Sendung. Gemeinde war nicht gedacht als eine Gruppe von unverbindlichen Individualisten, die nach dem Hören einer Predigt gemeinschaftslos auseinanderstrebt. Die Gemeinde nach dem Neuen Testament ist ein sinnvoll zusammengefügter Leib mit untereinander verbundenen Gliedern, die sich um Christus und sein Wort versammeln, um sich von der Freude am Herrn erfüllt senden zu lassen. Sie sammelt sich nicht um ihrer selbst willen, sondern um Christus und seiner Sendung willen. Tja, Bonhoeffer sprach von der billigen Gnade. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Christus. Aber wir wissen auch, dass diese billige Gnade in höchstem Maße unbarmherzig gegen uns gewesen ist. Sie hat uns den Weg zu Christus nicht eröffnet, sondern verschlossen. Das Wort von der billigen Gnade hat mehr Christen zugrunde gerichtet als irgendein Gebot der Werke. Sie merken, ich habe noch so viel, ich muss auf die Zeit achten. Wir denken, es geht um die Gemeinde. Es geht nicht um die Gemeinde. Ich war selber mal Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeaufbau. Und einen kleinen Moment habe ich auch gedacht, es geht um die Gemeinde. Gemeindewachstum, da gab es so eine Gemeindewachstumsbewegung. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ging nur noch um das Gemeindewachstum. Als wäre Jesus für das Gemeindewachstum gestorben. Wir hatten so eine ganze Reihe von Gemeindeberatern. Nicht, die haben also immer mit Zahlen jongliert und so. Puh. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist ja ein Irrtum. Es geht nicht um das Wachstum der Gemeinde. Es geht nicht um die Gemeinde. Es geht um den lebendigen Gott. Dem geht es um die Verlorene. Und dazu braucht er die Gemeinde. Mein dritter Teil, Predigt in der Krise. Gibt es einen Weg heraus? Viele unserer Gemeinden treten bei all ihren Aktivitäten auf der Stelle. Mir sagte mal einer, wir sind eine Hamsterradgemeinde. Der hatte das ein bisschen mitbekommen. Wir sind eine Hamsterradgemeinde. Wir sind ständig am Rennen und kommen keinen Meter weiter. Hatten auch kein Ziel. Also, mit solchen Gemeinden habe ich halt auch zu tun. Sie stehen neben der Sendung, befinden sich im Abstieg in der Krise und nehmen es gar nicht wahr. Sie feiern Gottesdienst, obwohl es im Moment gar nichts zu feiern gibt, sondern eigentlich nur zu klagen. In einer Gemeinde sagte man mir, ein bisschen pikiert, wir feiern sonntags die Auferstehung des Herrn. So, Brustton liturgischer Überzeugung. Den Auferstandenen haben wir nicht anders als den uns Sendenden. Ihn zu feiern und die Sendung, das heißt die Liebe zu vergessen, das ist ein Widerspruch. Nochmal, ich bin euren Feiertagen gram, sagt Amos. Vor 40, nicht nur einzelne Gemeinden, auch ganze Landeskirchen stecken in der Krise, das wissen wir. Vor 40 Jahren war das schon virulent. Vor 40 Jahren äußert sich Jürgen Moltmann dennoch hoffnungsvoll. Ich zitiere: Die oft beschriebene Krise der Volks- und Landeskirchen, ihr öffentlicher Funktionsverlust, ihre Mitgliederapathie und ihre Schwerfälligkeit ist eine Chance für den Aufbau der Gemeinschaftskirche und die Verwirklichung des Prinzips Gemeinde. Moltmann versteht die Krise als Chance. Ist eine Chance. Krise kommt im Neuen Testament von Krisis, das heißt Gericht. Und das beginnt beim Hause Gottes, 1. Petrus 4. Die Kirche in unseren Landen steht im Gericht. Und das wegen ihrer großen Schuld. Was in deutschen Landen alles so gewesen ist, Es wird einmal die Ewigkeit offenbaren, wie das möglich war, dass so viel Gräueltaten begangen wurden. Man sollte mal Predigten lesen, die gepredigt wurden in der Zeit, als Hitler und seine Schergen Teenager waren. Wie da gepredigt wurde. Wie Gott da verniedlicht wurde. Von der Herrlichkeit des Herrn nichts oder wenig. Gottesfurcht. Ich war in Auschwitz, wir waren eine kleine Gruppe. Und ein Jude, der hat uns dann dahin durchgeführt. Und das war so schrecklich. Und ich habe das richtig, ich habe fast das Schreien noch gehört, dass da so irgendwie in den Wänden klebte. Und da war ich so überwältigt und habe dann, waren ein paar Pfarrer und so, und dieser Jude, da habe ich gesagt, wie ist das möglich? Wie ist sowas möglich? Machten alle so. Und das ist mir einfach so gekommen, das muss der Heilige Geist gewesen. Ich habe so richtig rausgebrüllt, keine Gottesfurcht, dann ist das möglich. Ohne Gottesfurcht ist alles möglich. Keine Gottesfurcht, keine Gottesfurcht. Das ist ja nach der Heiligen Schrift alles noch nicht so ganz verjährt, oder? Krisis heißt Gericht. Im Reden von der Chance wird Gottes Gericht ausgeblendet. So hart es klingt, von Gott ins Gericht gestellt, haben wir gar keine Chance. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig, Johannes 6. Auch kein Kirchenfleisch ist dazu fähig. Die Unfähigkeit unserer Gemeinden, sich selber Leben einzuhauchen, verbietet jeden Zweckoptimismus. Uns bleibt nur die Klage. Die Klage über die Sünden unserer Väter und Mütter, die Klage über uns selbst. Klagen, wie macht man das? Worte dafür zu finden, da helfen uns die Klagelieder des Jeremias. Ich lese ein paar. Wer darf denn sagen, dass solches geschehe ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes komme aus dem Munde des Allerhöchsten? Wie klagen denn die Leute im Leben also? Ein jeder klage gegen seine Sünde und lasst uns erforschen und prüfen, unser Wesen und uns zum Herrn bekehren. Zu frommen Leuten wird das ja gesagt. Du hast uns mit Zorn überschüttet. Du hast dich mit einer Wolke bedeckt, dass kein Gebet hindurch konnte. Klagelieder 3. Der verzweifelte Prophet bestürmt den Himmel. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube. Und plötzlich steht da, du Er hörtest meine Stimme. Der Prophet erlebt etwas Unerklärliches, etwas Unerwartetes. Er leidet unter Gottes Zorn und er leidet unter Gottes Gericht und merkt auf einmal, Gottes Zorn und Gottes Gericht entspringen seiner tiefen Liebe zu seinem Volk. Er gibt sein Volk nicht auf, er ruft es durch sein Gericht zur Umkehr. Das heißt, wir dürfen wissen, wo immer Gott Gerichtsworte spricht, es werden Worte seiner Liebe sein. Begreifst du nicht, sagt Paulus später, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Also lasst uns nicht von unseren Chancen reden, als ob wir die Macht hätten, etwas zu ändern. Stattdessen lasst uns klagen und als Klagende den Himmel bestürmen. Komm, Heiliger Geist. Der Heilige Geist führt in den Gottesschrecken, damit wir aufwachen und umkehren. Als Jesaja Gott schaut, stimmt er keinen Lobpreis an. Er erkennt sich selbst, als er Gott schaut. Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Ihr Lieben, wir haben von uns aus keinen Weg aus dem Gericht. verbunden mit der Klage und der ernsthaften Bitte um den Heiligen Geist, werden wir erschrecken, innehalten. Wer wird denn umkehren? Nur Erschrockene kehren um. Und die Umgekehrten ruft Gott zur Tat. Der Heilige Geist ist nämlich ein Praktiker. Aus dem Gottesschrecken heraus um den Geist bitten. Mehr können wir nicht, das aber können wir. Und das sollen wir und das müssen wir. Das ist der entscheidende Dienst. Der Vater im Himmel wird denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Das ist versprochen. Ich danke Ihnen.